3. September, 20.16 Uhr. Und endlich haben wir es mal wieder geschafft, dass wir beide podcasten können. Denn du hast deine ersten richtigen, echten Ferien in diesem Jahr, wobei das nicht bedeutet, dass du nicht arbeitest, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch zu, aber wo du erstmal tatsächlich nichts für die Uni tust.
Ja.
Nicht vorbereitend für eine Prüfung, nicht nachbereitend für irgendwelche Baustellen oder sonstiges, sondern du hast richtig frei. Aber darüber wollen wir noch gar nicht sprechen.
Nee.
Wir müssten ja eigentlich ungefähr da einsteigen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das dürfte sein kurz vor der letzten Prüfung.
Kurz vor der ersten, oder?
War das sogar kurz vor der ersten Prüfung?
Unsere letzte Folge ging um den zweiten Teil des Ruhrpott-Rodeos und dann die EM in der Schweiz, wo ich beim Spiel dabei war. Und das war ja noch Lernphase.
Und dann bist du eigentlich, okay, Entschuldigung, richtig. Ja, dann hol uns doch einfach mal ab, wie ist es dir so ergangen in den letzten Wochen?
Ja, die Lernphase war entsprechend intensiv. Das habe ich in der letzten Folge bereits erzählt, dass auch dort alles sehr, sehr eng getaktet war und kaum Zeit für, eigentlich war es nur das Ruhrpott-Rodeo, wo ich mir Tage genommen habe, wo ich nichts für die Uni gemacht habe. An jedem anderen Tag habe ich mal produktiver, mal weniger produktiv etwas für die Uni gemacht und meistens so zwischen 5 und 8 Stunden pro Tag gelernt, vor allem alte Klausuren gemacht, Skripte durchgelesen, Beweise gelernt, alles, was halt so zu tun war. Da bin ich meinem Zeitplan im Wesentlichen gefolgt und habe auch vorbereitungsmäßig alles geschafft, was ich schaffen wollte. War also eigentlich so vorbereitet, wie ich das mir vorgestellt hatte im Wesentlichen.
Kannst du nur mal so einen typischen Tagesablauf in der Phase der Prüfungsvorbereitung beschreiben?
Ich habe es mir halt so ein bisschen eingeteilt, aber es gab halt eine Phase, wo ich eine Woche lang einfach nur das Skript von linearer Algebra nochmal durchgegangen bin. Also jeden Beweis nochmal aufgeschrieben, schauen, dass ich ihn wirklich verstanden habe. Wenn nicht, recherchiert, Fragen gestellt etc., bis ich es verstanden habe. Und ansonsten auch immer Dinge wiederholt, versucht mir selbst zu erklären, bis ich sie auswendig konnte sozusagen. Und ansonsten halt alle Sätze, Definitionen, dass ich sie im Kopf habe. Das war lineare Algebra lernen vor allem. Und Physik im Gegensatz war eigentlich überhaupt nicht Theorie lernen, sondern einfach nur alte Klausuren ganz viel machen, sodass ich die Aufgabenformate verstehe und verinnerlicht habe und möglichst wenig nachdenken muss, wenn ich diese Sachen, dass ich Sachen einfach runterschreiben kann sozusagen und schon weiß, was die Aufgabe von mir will. Weil in Physik kannte ich die Theorie halt eigentlich schon und musste sie nicht nochmal wiederholen. Das war in linearer Algebra anders. Und Datenanalyse habe ich praktisch von null angefangen. Also ich bin zwar zu jeder Vorlesung gegangen, habe auch alle Übungen gemacht, aber trotzdem war das insgesamt das Fach, wo ich am schwächsten aufgestellt war, wo ich auch das einzige Fach, wo ich den Bonus zum Großteil nicht bekommen habe, weil diese Aufgaben, ich habe sie zwar abgegeben, aber sie waren zum Großteil falsch. Sodass ich dort auch das Skript nochmal komplett wiederholt habe. Die Zusammenfassung habe ich mir ja selber geschrieben und dann eine Altklausur gemacht. Und da kam mir dann so langsam ein bisschen Angst, weil das war wieder das Fach wie letztes Mal Informatik, wo alle sagen, ja, mit großem Abstand einfachstes Fach. Das ist eigentlich das Fach, das es nur gibt, damit die Durchfallquote nicht ganz so hoch ist, damit man sich praktisch ein paar extra Punkte verdienen kann, um was anderes auszugleichen. Und ich war schon während des Semesters wieder so, dass, wie gesagt, mir Datenanalyse am schwersten gefallen ist mit. Aber ich habe dann halt diese Altklausur angefangen. Die ist gedacht für 2 Stunden, weil, wie gesagt, die Datenanalyse-Klausur dauert 2 Stunden. Und habe diese Altklausur angefangen. Und mein erstes Problem war, dass ich nicht wusste, wie ich die Dateien einlese, die ich eigentlich analysieren soll. Also es hat nicht funktioniert irgendwie. Man hat praktisch Dateien, die man erstmal in Python, wo man das Programm schreibt, mit dem man sie dann analysiert, einlesen muss. Das ist eigentlich eine Zeile, bevor du richtig loslegen kannst. Und da habe ich 20 Minuten dran gesessen, habe es nicht eingelesen bekommen, weil das mit den Dateipfaden mich irgendwie verwirrt hat. Die Dateien müssen alle im richtigen Ordner laden, damit du sie überhaupt hochladen, also damit du auf sie zugreifen kannst. Und wenn nicht, dann musst du den Dateipfad kopieren und kann es nicht mit dem Dateinamen arbeiten. Und das sind so Sachen, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil das natürlich auch, das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun, das ist einfach nur nervig. Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es gab in dieser Altklausur noch ein paar andere Stolpersteine und es hat dann letztlich 7 Stunden gedauert statt 2. Und ich hatte am Ende ungefähr 60% der Punkte in 7 Stunden statt 2. Mit einigen ChatGPT Hilfe. So. Und das, da hatte ich dann doch ein bisschen Panik, weil ich ja wusste, okay, ich muss halt, brauche halt mindestens 50%, aber in 2 Stunden, nicht in 7. So. Aber ich habe dann recht gut aus den Fehlern gelernt, die ich da gemacht habe. Der große Vorteil war, es ist eine Open-Book-Klausur, also du darfst mitnehmen in die Prüfung, was du willst. Du darfst fertige Codes, die Lösungen von allen alten Klausuren und von allen Übungen, die man gemacht hat, darf man alle mitnehmen und darf sie copy und pasten. Und das ist irgendwie natürlich schön, aber irgendwie auch ein bisschen unheimlich, weil dann fragt man sich, was kommen denn da bitte für Aufgaben, so, damit du, dass du das alles mitnehmen darfst. So. Und trotzdem bestehen ja Leute die Prüfung nicht. So. Ja. Aber ich habe dann halt versucht, für möglichst viele Dinge Programme schon vorgefertigt zu schreiben, sodass ich möglichst wenig in der Klausur selbst machen muss. Und das war so ein bisschen meine Strategie, weil da konnte ich dann natürlich, man durfte die Programme theoretisch auch von KI dann nochmal überprüfen lassen und da durfte man ja machen, was man will. So. Und deswegen habe ich möglichst viel versucht, an Programmen vorzuschreiben, sie ganz oft ausprobiert, sodass ich auch wirklich sehe, sie funktionieren richtig in allen Fällen, sie nochmal KI gezeigt und gesagt, funktioniert das? Und nur wenn ich mir sehr sicher war, okay, das liefert das richtige Ergebnis, dann habe ich es hochgeladen in die, praktisch in die Datenbank, auf die ich dann in der Prüfung Zugriff habe. Das heißt, ich wusste sofort, meine einzige Chance, wenn ich in der Prüfung nichts programmieren muss, sondern wenn das, was ich hochgeladen habe, wenn ich das benutzen kann. Das war so für Datenanalyse meine Vorbereitung. Und Analysis habe ich ehrlich gesagt erst angefangen in den letzten, also in, ich war ja eine Woche in den Niederlanden, da habe ich nur Analysis gemacht und dann aber erst wieder, weil es ja die letzte Prüfung ist, nach der vorletzten Prüfung. Weil dann wusste ich ja, ich habe nochmal eine Woche, wo ich nur Analysis machen kann. Das heißt, das habe ich mir bis zum Ende aufgehoben.
Ja. Strategisch schon sehr durchdacht insgesamt, ne? Ja. Also wenn man so bedenkt, dass wir auch Zeiten hatten, wo so, ist schon sehr, sehr lange her, aber wo nicht so richtig heute klar war, was machst du morgen oder so, also alles sehr, sehr schlecht oder sehr wenig geplant, ist es schon so, dass wenn dir Dinge wirklich wichtig sind und du selbst für die Planung auch nur alleine verantwortlich sein kannst, dass du dir das sehr, sehr, sehr detailliert vorbereitest.
Ja, ich glaube, 10 Wochen, eine Lernphase, die sich über 10 Wochen erstreckt, die aber trotzdem so viel Stoff ist, dass man eigentlich auch die ganzen 10 Wochen bis auf vielleicht eine Woche Ferien oder so konzentriert bleiben muss. Ich glaube, die kann man nicht ohne Plan angehen.
Okay. Und wenn du jetzt die gesamte Prüfungsphase nimmst und die einteilen müsstest in die Gruppe so eine Scheiße, ich schmeiß alles hin und es macht mir schon auch Freude, wie würdest du die Blöcke so aufteilen?
Also das sind ja die beiden Extreme. Aber Freude macht in der Prüfungsphase echt wenig. Also da ist einfach ein zu großer Druck hinter. Ich kann schon schätzen, dass das, was ich dort mache, ziemlich cool ist vom Stoff her. Das geht auch nicht weg so. Das fasziniert mich auch, wenn es mir richtig schlecht geht noch. Aber auf die Art und Weise macht es trotzdem natürlich keinen Spaß, weil es ein sehr hoher Druck ist und weil man ja auch gar keine Zeit hat, sich wirklich, keine Ahnung, man lernt dann irgendetwas und dann ergeben sich natürlich 1000 neue Fragen, die man auch verstehen möchte, damit es Spaß macht, so, aber man muss halt direkt weitermachen, weil das ist das, was für die Prüfung relevant ist, das muss man anwenden können und dann bleibt halt keine Zeit, in jedes Rabbit Hole praktisch reinzugehen, das sich eigentlich daraus ergibt.
Was du gerne machen würdest, ja. Um auch Themen in der Tiefe zu verinnerlichen.
Ja, gerade so. In linearer Algebra. Das ist ja ein Fach, wo ich noch nicht so viel wusste. Aber also, wo man richtig merkt, wie sehr man jetzt noch an der Oberfläche kratzt und wo sich dann manchmal so man so eine Art Glimpse bekommt von etwas, wovon man weiß, okay, das geht viel, 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 viel tiefer. Damit könnte man sich wahrscheinlich 10 Jahre beschäftigen. Aber es geht halt nicht so.
Kannst du ein Beispiel nennen? Oder kannst du es versuchen zu transportieren in die Welt der normalsterblichen Papsis?
Ja, also Gruppentheorie zum Beispiel. Gruppentheorie, das war in linearer Algebra 2 eher so ein kleiner Exkurs. Das braucht man an eher wenigen Stellen so. Man hat bestimmte Arten von Matrizen, also bestimmte Tabellen von Zahlen. Und diese Matrizen kann man in bestimmte Klassen einteilen. Das sind zum Beispiel die sogenannten orthogonalen und die unitären Matrizen. Und dann gibt es eine Sache, die wichtig ist zu wissen, ist, die orthogonalen Matrizen und die unitären Matrizen, die bilden eine Gruppe, also jeweils eine Gruppe. Eine Gruppe ist praktisch einfach eine bestimmte mathematische Struktur, kann man sich so vorstellen. Und das ist eigentlich alles, was man für Gruppen wissen muss in linearer Algebra 2. Die spielen so, keine so große Rolle. Aber eigentlich sind die Gruppen auch ein komplettes eigenes Forschungsfeld, die sogenannte Gruppentheorie. Und dort betrachtet man die Gruppen als eine Menge von Symmetrien eines Objektes. Also wenn man zum Beispiel einen Würfel hat, dann kannst du dir alle Veränderungen, praktisch Abbildungen des Würfels, also Drehungen und so, angucken, die den Würfel wieder auf sich selbst abbilden. Also praktisch, wenn du einen Würfel einmal um seine eigene Achse, um eine der möglichen Symmetrieachsen drehst, dann sieht der Würfel danach wieder genauso aus. So. Und die Menge dieser Symmetrien eines Objektes, die bilden eine Gruppe. Und die spielen eine total riesige Rolle in der Physik. Das gesamte Standardmodell der Teilchenphysik, mit dem man sich am CERN beschäftigt, basiert darauf, dass jede Erhaltungsgröße in der Physik, also Energie, Impuls etc., assoziiert ist mit einer Symmetrie. Und dementsprechend kann man jeder Wechselwirkung, jeder fundamentalen Naturkraft, kann man eine Gruppe zuordnen, eine sogenannte Eichgruppe. Und das sind ist praktisch ein viel, 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 viel größeres Forschungsfeld als wirklich diese eine kleine Anwendung davon, die wir in der linearen Algebra 2 jetzt brauchten. Und unsere Professorin sieht das recht ähnlich. Sie hat nämlich auch einen kleinen Exkursvortrag praktisch dazu gehalten, was eigentlich die Gruppentheorie, wie schön die Gruppentheorie eigentlich als eigenes Fach insgesamt ist. Und das hat mich auch sehr, 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 sehr fasziniert, weil man die Gruppen auch wirklich einteilen kann. Es gibt praktisch ein Periodensystem der Gruppen, das wie die chemischen Elemente teilt, ist die Gruppen ein. Und dann gibt es aber genau 26 sogenannte sporadische Gruppen, die in keine dieser Familien so richtig passen. Genau 26, das ist so komisch, dass es wirklich genau 26 dieser Gruppen gibt, die sich dort irgendwie nicht einordnen lassen. Und dann hängen gleichzeitig Gruppen zusammen mit der Frage, gibt es Lösungsformeln für Polynome beliebigen Grades? Also wenn man eine quadratische Gleichung hat, lernt man in der Schule ja PQ-Gleichung, damit kann man die Nullstellen, oder ABC-Formel, damit kann man die Nullstellen herausfinden, das lernt man noch in der Schule. Für Polynome dritten Grades geht das auch noch. Und für höheren, also irgendwann bei Polynomen höheren Grades existiert so eine allgemeine Formel nicht. Und auch das hängt wieder mit Gruppen zusammen. Also irgendwie lässt sich ganz, ganz, ganz viel, hinter ganz, ganz, ganz vielen Dingen stehen am Ende wieder diese Gruppen. Also diese, wo plötzlich aus ja sehr realen Symmetrien, die man auch messen kann, die man in der Natur an vielen Stellen auch beobachten kann, entstehen plötzlich diese sehr, sehr abstrakten mathematischen Strukturen. Und ja, das führt dann zu irgendwie zu sehr, 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 sehr vielen Fragen, weil das ja irgendwie abstrakte Strukturen sind, auf die man mehr oder weniger allein durch Nachdenken kommen kann. Und trotzdem finden die sich aber plötzlich in der auch offenbar im Bauplan des Universums auf einer bestimmten Art und Weise wieder, zum Beispiel im Standardmodell der Teilchenphysik. Und das bringt einen dann natürlich zu so Fragen wie, ja, ist das naturgegeben oder ist diese Mathematik menschengemacht? Oder wenn Außerirdische sich mit Gruppentheorie beschäftigen, finden die allein durch Nachdenken, ohne dass sie irgendwas beobachten, genauso wie wir, finden die auch genau 26 sporadische Gruppen. Einfach, weil es gar nicht anders sein kann.
Ja, das ist auch eine Frage, die mich auch tagtäglich
oder
beschäftigt.
Oder eben nicht. Und ja, das lädt natürlich zu sehr, 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 sehr vielen Gedankenspielen ein und am liebsten würde man sich dann direkt ein Gruppentheoriebuch kaufen und halt das durchlesen. So.
Ja, auf jeden.
Ja, aber geht halt nicht, weil man muss halt einfach mal diese zeigen können, keine Ahnung, zeige, dass die Menge der unitären Matrizen eine Gruppe ist, zeige, dass die Menge der invertierbaren Matrizen, dass das eine Gruppe ist, das sind dann ein paar Sachen, die muss man überprüfen können und das reicht für die Prüfung. So. Ja. Und so ist das an vielen Stellen, auch in der Physik teilweise natürlich, weil da bin ich ja noch deutlich tiefer in der Materie drin, Mathematik habe ich bisher ja immer nur so ein bisschen als Hilfsmittel betrachtet und jetzt an der ETH habe ich ein bisschen eine neue Perspektive auf Mathematik kennengelernt, die sehr viel rigoroser und systematischer aufgebaut ist und wo es nicht mehr nur darum geht, mit der Mathematik Phänomene in der Natur zu erklären, sondern die Mathematik praktisch als einfach formales, logisches System zu betrachten, das was auch sehr, sehr, sehr eine sehr coole Perspektive ist. Aber ja, das dafür bleibt halt einfach in der Prüfungsphase nicht immer Zeit.
Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass es dir wieder einmal gelungen ist, dass für den, dass dieses sehr komplexe Thema dann doch in die Sprache des normalsterblichen Papsi zu übertragen. Vielen, vielen Dank dafür. Und das Zweite ist, hinsichtlich Gruppendefinition würde ich auf jeden Fall noch sagen, dass ich nicht zu der Gruppe gehöre, die verstanden haben, worum es jetzt hier gerade ging insgesamt. Aber es ist mir trotzdem eine große Freude, deine Faszination und deine aufrichtige Leidenschaft. Also du stehst ja nicht vor einem Professor und würdest dem sagen, ah, wie geil ist das Thema denn, da würde ich mich am liebsten jetzt mal 2 Wochen mit beschäftigen, sondern das ist bei dir tatsächlich ein intrinsisch motiviert, ganz, ganz intensiv.
Also ich glaube auch ehrlich gesagt, also wer von Gruppentheorie nicht fasziniert ist, hat sie einfach, also liegt daran, dass man sie nicht verstanden hat. Sie ist so cool, dass ich mir nicht vorstellen kann, also es gibt keine Person, die sich so genug damit beschäftigt, dass sie sagt, okay, habe ich jetzt verstanden, aber also haut mich jetzt nicht so wirklich um, finde ich eigentlich ganz unspektakulär. So, das kann ich mir nicht vorstellen.
Was aber wahrscheinlich nicht unbedingt an der Spektakularität der Gruppe besteht, sondern vielleicht auch an der kleinen Menge an Menschen, die das im Detail verstehen, oder?
Ich verstehe es ja auch nicht im Detail. Ich würde es im Detail verstehen, wenn ich genug Zeit hätte, sicherlich. Aber gerade die Zeit hatte ich ja nicht.
Gut, wir sind ein wenig abgewichen. Wir wollten eigentlich ja so ein bisschen ursprünglich, wie es dir persönlich ergangen ist. Also wie ich höre raus, es war wie immer eine sehr, sehr intensive Prüfungsphase, auf die du dich planerisch und dann sehr hoch konzentriert und sehr diszipliniert auch wieder. Du hast im Normalfall, wenn man jetzt so einen klassischen Tag von morgens bis abends nimmt, wie viele Stunden hast du da in der intensiven Phase investiert?
Im Durchschnitt würde ich, wie gesagt, sagen, so 5 bis 8 Stunden. Weil mehr auch dann
geht auch gar nicht.
So, irgendwann sitzt man nur noch davor und man nimmt nichts mehr auf. Aber es gab auch Tage mit 12 Stunden. Gab aber auch Tage, wo ich es 3 Stunden versucht habe und es ging einfach gar nichts.
Und du bist dann hochmotiviert in die Prüfung hineingegangen und magst du mal so vielleicht als erstes, vielleicht gehen wir die Prüfung der Reihe nach durch, ohne vielleicht zu sehr in die tiefsten Tiefen der Details zu gehen. Das müsste man vielleicht mal in einer Sonderfolge abdecken. Sonst, oder du hast dann einfach auch manchmal den falschen Gesprächspartner. Müsste man vielleicht dann nochmal jemanden einladen.
Ja, die erste Prüfung war direkt lineare Algebra.
Ja.
Doppelt gewertet. Also
warum wird die doppelt gewertet?
Weil sie als einzige Prüfung auch noch den Stoff vom ersten Semester macht. Lineare Algebra wurde in der ersten Prüfungsphase, die ich hatte, gar nicht geprüft. Stattdessen werden jetzt erstes und zweites Semester zusammen geprüft.
Okay. Okay.
Also sehr wichtig. Für die Leute, die Mathe studieren, wird sogar dreifach gewertet. Für mich nur doppelt. Und wie gesagt, war eine der Prüfungen, auf die ich mich am meisten vorbereitet habe. Ich bin das ganze Skript nochmal durchgegangen, dass ich die Theorie auch wirklich verstanden habe, habe ich im Semester, um ehrlich zu sein.
Ganz kurz, nur, dass ich es nicht verstehe. Was ist Skript in dem Fall?
Das Vorlesungs-, also jede Vorlesung hat ein Skript. Das ist ein Dokument, in dem praktisch der gesamte Inhalt der Vorlesung, den man können muss, niedergeschrieben ist.
Okay, der hat also nichts eigentlich mit dem zu tun, was du dir über das Remarkable noch notierst. Das sind zusätzliche Notizen oder wofür nutzt du das?
Das sind meine Vorlesungsnotizen.
Okay. Entschuldigung, dann erzähl weiter. Das fiel
das
mir nur
in der
gerade
Vorlesung, an. Also in meine Vorlesungsnotizen gucke ich nie wieder rein. Die sind ein absolutes Chaos. Das Notieren während der Vorlesung ist nur dazu da, um bei der Sache zu bleiben. Wenn man nicht mitschreibt in der Vorlesung, dann hat man keine Chance. Man muss mitschreiben, damit man keine Sekunde in irgendeiner Form abschweift. Danach gucke ich da nie wieder rein, weil das wirklich, das ist einfach nur, man man kann auch kaum so schnell schreiben, wie die an der Tafel sprechen natürlich. Das heißt, man kann auch gar keine vollständigen Sätze schreiben. Und die Tafel ist auch schneller wieder gewaschen, bevor man alles abgeschrieben hat. Du hast keine Chance, sinnvolle Notizen während der Vorlesung schon zu schreiben, sondern da schreibst du nur, um bei der Sache zu bleiben. Und um, weil irgendwie muss es durch die Hand gehen, bevor es im Kopf bleiben kann. Es geht nicht anders. und das sagen die auch alle. Ich kenne niemanden, also ich kenne keine Person, die
da sitzt so mit verschränkten Armen und so ein bisschen zuhört. So.
Keine Chance. Wirklich, also Vorlesung darf kein Event sein, wo du dich berieseln lässt. Dann kannst du auch zu Hause bleiben und kannst es im Selbststudium machen. Sondern Vorlesung ist für mich zumindest, und ich kenne da auch, wie gesagt, keine Person, der es anders ergeht, ist für mich nur sinnvoll, wenn man wirklich extrem, extrem konzentriert ist. Also es muss anstrengend sein, in der Vorlesung zu sitzen und zuzuhören und mitzuschreiben und mitzudenken. Sonst bringt es mir überhaupt nichts. Und deswegen gelernt habe ich nur mit dem Skript, nicht mit meinen Notizen.
Okay, spannend. Ich hatte jetzt gedacht, Skript ist so ein Gesamtpaket aus dem Vorlesungs-, wie nennt sich's, Vorlesungsagenda? Es heißt dann tatsächlich auch Skript im Normalfall. Gepaart mit deinen Notizen irgendwie so in der Art, hätte ich jetzt gedacht. Ja.
Ja, also alles, was man können muss, steht im Skript. Aber auch noch mehr, als man können muss teilweise. Und deswegen bin ich, wie gesagt, das ganze Skript für lineare Algebra nochmal durchgegangen, um auch sicher zu sein, dass ich alles verstanden habe. Ich habe keine Beweise auswendig gelernt in linearer Algebra, weil uns das auch abgeraten wurde, weil es halt einfach hunderte Beweise in diesem Skript gibt. Und unsere Professorin meinte, dass es wichtig ist, dass wir jeden Beweis verstanden haben und uns die Grundidee gemerkt haben. Also keine Ahnung, wenn ein Stichwort kommt, beweise das und das, dass wir noch wissen, wie wir das bewiesen haben, wie wir vorgegangen sind. Aber das Quatsch ist, irgendwas auswendig zu lernen, weil von 100 Beweisen werden dann vielleicht 5 abgefragt und du hast keine Chance, 100 Beweise auswendig zu lernen. So. Das geht nicht. Und deswegen habe ich es auch genauso gemacht. Ich habe jeden Beweis im Prinzip verstanden. Dann ging es zur Prüfung. Diese Prüfungsräume sind ja wirklich immer so.
Kannst du mir einen Beweis erklären, mal so eben?
Mal so eben.
Da lacht doch. Also gibt es nicht so einen ganz kleinen Beweis nur?
Es gibt auch kleine Beweise. Es gibt
so einen richtig kleinen, also einen, der da nicht dazu führt, dass wir jetzt 2,5 Stunden Podcast aufnehmen über die tiefsten Tiefen der Physik.
Es gibt zum Beispiel, was immer sehr schöne Beweise sind, zeige, dass das und das ein Untervektorraum von dem und dem ist.
Okay, lass uns einfach wieder zu dem anderen Thema kommen.
Das ist ein Einzeiler, so, weil da muss man immer nur letztlich zeigen, also es gibt so, da muss man immer nur zeigen, dass das Nullelement des jeweiligen Vektorraums drin ist. Das ist in der Regel in Anführungszeichen klar, also dann schreibt man einfach so, ist enthalten. Und dann muss man zeigen, dass wenn man praktisch zwei Objekte aus diesem Unterraum addiert, also zusammenrechnet, oder ein Objekt aus dem Vektorraum mit einer reellen Zahl multipliziert, dass das Ergebnis immer noch in dem Vektorraum ist. So, und wenn diese Sachen erfüllt sind, dann ist es ein Unterraum. Und das kann man in der Regel in einer Zeile zeigen. So, das wäre das Beispiel für einen sehr einfachen Beweis. Der wohl komplizierteste Beweis ist der Beweis des über die Jordanschen normalen Formen einer Matrix.
Und da habe ich auch ewig drüber gerätselt.
Der erstreckt sich wirklich über mehrere Seiten des Skripts und enthält auch eigene Theoreme. Also du hast dann diesen Satz und dann innerhalb dieses Satzes stellst du eigene Theoreme auf, beweist sie, stellst noch ein Theorem auf, beweist es wieder, stellst noch eins auf, beweist es wieder und aus all diesen Theoremen am Ende folgt dann der eigentliche Satz.
Ja.
Also das sind die langen, wirklich langen Beweise. Und da gab es so zwei im Skript, vor denen man, oder wo irgendwie recht sicher war, einer davon wird wohl drankommen, weil das zwei sehr zentrale Sätze sind.
Die sind bestimmt von mir. Die, vielleicht habe ich auch eins dieser wie heißen sie?
Einmal
Theorems entwickelt. Ja. Könnte ja sein.
Nee.
Dass du das gar nicht weißt.
Was ich weiß ja, von wem die Theoreme jeweils kommen.
Vielleicht habe ich da mit einem.
Die sind schon deutlich älter als du. Deutlich älter.
Naja, vielleicht ist in einem meiner vorherigen Leben.
Ach so, ja, das kann ich nicht ausschließen.
Das ist, du glaubst an vorherige Leben, also ist dieses Esoterische, das haftet dir doch so ein bisschen.
Aber wie soll ich dir das widerlegen jetzt? Also,
mit deinen Tarotkarten?
Nee.
Nein?
Also wie gesagt, es war klar, dass einer von diesen, nicht klar, aber es war sehr wahrscheinlich, dass einer von diesen zwei Sätzen vermutlich abgefragt wird. Und das ist eben einmal dieser Satz über die Jordanische normalen Form, die sich wirklich über mehrere Seiten geht. Und einmal der Satz von Kayleigh Hamilton. Und dementsprechend, das sind auch die zwei Beweise, die ich wirklich sehr, also die ich im Detail wirklich verstehe, also so lange gelernt habe, bis ich sie im Detail verstanden habe. Ich war mir aber auch sehr sicher, dass auf keinen Fall dort stehen wird, beweisen Sie den Satz von Kayleigh Hamilton, Punkt. Und dann sollen wir diesen ganzen, sollen wir den ganzen Beweis dorthin schreiben, weil der Satz, der, dieser Beweis enthält ja wiederum eigene Theoreme, die du erst aufstellen musst, also formulieren, beweisen, noch eins formulieren, beweisen und dann am Ende wiederum, da war ich mir sehr klar, wenn, es wird wahrscheinlich einer dieser Sätze abgefragt, aber ich bin sehr stark davon ausgegangen, dass er in Teilschritten abgefragt wird. Beweisen Sie das und das, beweisen Sie das und das, beweisen Sie das und das, folgern Sie daraus den Satz von Kayleigh Hamilton so. Und dann muss man halt immer den einzelnen Teil machen. Und wenn man verstanden hat, wie man das beweist, dann ist das ja nicht so schwer.
Nee.
Die Prüfungen kamen dann, bin in diesen in dieses Prüfungslokal rein und das sind immer auch so wirklich riesige Räume, wo so Reihen halt mit 10, 20 Tischen so nebeneinander und vorne, ganz vorne steht dann jemand mit Mikro und macht halt die Durchsagen, meist dann noch so Tafeln, damit man halt die Zeit grob verfolgen kann. Du darfst nicht auf Toilette gehen, es sei denn, du meldest dich, jemand muss dich auf Toilette begleiten, also bis vor die Toilettentür praktisch. Also es ist schon alles sehr, sehr, sehr strikt, auch was Handys und so angeht.
Aber wenn du doch trotzdem ChatGPT und so nutzen darfst, das
darf man ja nicht.
Hast du nicht irgendwas in irgendeiner Prüfung? Ach nee, du darfst zur Vorbereitung darfst du nutzen, was du willst und darfst diese Sachen, Formelsammlung und Co. darfst du mit reinnehmen. Okay.
In Datenanalyse durfte man alles sich vorbereiten, wie man will, mit reinnehmen. In linearer Algebra durfte man nichts mit reinnehmen.
Ah, okay.
Sonst wäre es ja einfach, sonst würde ich mir die Beweise aufschreiben auf meinen Notizplatz. Dann würde ich sie abschreiben, gut ist. Aber lineare Algebra war das einzige Fach mit gar keinem Hilfsmittel. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, nichts.
Nichts. Okay.
Und ja, meine Professorin ist auch, also meine Professorin mag es auch nicht, wenn in Mathematik Taschenrechner verwendet werden. Also selbst wenn man irgendwie, man will irgendwas herausfinden jetzt in der Vorlesung irgendwie und sie kriegt es gerade selbst nicht hin, aber wenn dann irgendein ein Studierender in den Taschenrechner zückt und sagt, der Taschenrechner sagt das und das, dann heißt es, wo sind wir denn hier, dass wir Taschenrechner benutzen? So. Also das ist generell, ist nicht so gut drauf zu sprechen und in der Prüfung offensichtlich auch kein Taschenrechner. Irgendwie verstehe ich es auch, weil es ist wirklich so, ich muss zugeben, es ist wirklich so, dass wenn man die Dinge nachrechnet, per Hand, und dann praktisch Schritt für Schritt sieht, wie das zustande kommt, dann versteht man es irgendwie wirklich besser. Da ist schon was dran. Aber ja, für die Prüfung heißt es halt, alles per Hand ausrechnen und keine Notizen für Beweise oder so, man muss alles im Kopf haben. Und dann kam eben diese Prüfung und es war echt keine schöne Prüfung, also gar nicht. Nicht wegen der Schwierigkeit der abgefragten Theorie, sondern vor allem wegen der Rechnerei. Also es war wirklich eine ganz, ganz üble Rechnerei. Direkt in der ersten Aufgabe sollten wir das sogenannte Gram-Schmidt-Verfahren anwenden auf eine Menge von Vektoren. Und das Prinzip, also wie man das rechnet, ich würde mal sagen, das würdest du auch verstehen. Das ist nicht schwierig. Also Gram-Schmidt-Verfahren ist nur Plus, Mal und geteilt rechnen. Mehr
mit kleinen Zahlen.
Kommt halt drauf an, ne? Also es funktioniert für alle Zahlen. So. Mhm. Das ist auch der entscheidende Punkt dann später. Aber das Prinzip davon ist wirklich sehr, sehr einfach. Und letztlich geht es darum, wenn du irgendeine Menge von Vektoren einfach hast und du wendest das Gram-Schmidt-Verfahren an, dann stehen die danach senkrecht aufeinander. So.
Ja.
Und wie gesagt, das geht alles nur durch Plusrechnen, Malrechnen, Geteiltrechnen im Wesentlichen. Aber es waren eben 4 Vektoren, auf die wir das anwenden sollten. Und es war ein richtig, richtig schlimmes Gerechne, weil du musst jeden Vektor, musst du praktisch gegen jeden anderen Vektor orthogonalisieren. Also dafür musst du praktisch für jeden Vektor sicherstellen, dass er zu jedem anderen senkrecht steht. Und das ist bei 4 Vektoren eine richtig, richtig üble Rechnerei. Und sehr schnell kamen dann bei mir Zahlen raus, mit denen ich nicht mehr gewillt war, weiterzurechnen. Weil teilweise in jedem Vektor war jeder Eintrag ein Bruch, wo im Zähler und im Nenner eine Wurzel stand. Und damit muss man dann ja 4 Schritte weiterrechnen. Und irgendwann hast du Zahlen wie Wurzel 281 geteilt durch Wurzel, keine Ahnung. Also es war wirklich, es hat überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, damit weiterzurechnen. Sodass ich dann nach dem dritten Vektor, den ich raus hatte, einfach ja, geschrieben habe, wie ich das weitermachen würde, aber das nicht mehr weiter ausgerechnet habe, weil auch schon eine Stunde von 3,5 rum war, nur für diese eine Aufgabe. Wo ich auch nichts gezeigt habe, außer dass ich nicht mal plus und geteilt rechnen kann. So. Also, weil es halt überhaupt kein tieferes Verständnis erfordert. Deswegen, das fand ich echt keine so schöne Aufgabe. Und ja, es ging auch ehrlich gesagt nicht so schön weiter. Es gibt dann, was so auch klassische Rechenaufgaben sind der linearen Algebra, die man definitiv können muss, sind charakteristische Polynome einer Matrix ausrechnen und die Jordan'sche normalen Form einer Matrix zu berechnen. Wie gesagt, dass die Jordan'sche normalen Form existiert, immer, das war dieser ewig lange Beweis, von dem ich erzählt habe, somit einer der schwierigsten überhaupt. Man muss sie aber auch für eine Matrix explizit ausrechnen können. Und auch das ist eine bisschen längere Rechnung in der Regel. Wichtig ist aber, eine Matrix ist ja praktisch, wie gesagt, eine Tabelle von Zahlen. Und so eine 2x2-Matrix ist also einfach eine Tabelle, sind praktisch 4 Einträge, 2 Zeilen, 2 Spalten. Und je größer eine Matrix ist, desto schwieriger ist es, also desto länger dauert es einfach, das charakteristische Polynom zu berechnen, desto länger dauert es. Weil das auch so eine Art rekursive Rechnung ist. Du streichst immer eine Spalte, eine Zeile, dann hast du die nächst kleinere Matrix. Und dann berechnest du von der das charakteristische Polynom. Und so geht es so lange, bis du praktisch bei einer 2x2-Matrix angekommen bist. Und bei einer 2x2-Matrix hast du dann praktisch die Determinante fest definiert. So. Das ist das Prinzip. Das heißt, es wird unverhältnismäßig viel mehr Aufwand, je größer die Matrix ist. Und wir hatten vorher, wurden in der Gruppe noch so Witze gemacht, ja, bestimmt kommen dann 5x5-Matrizen, weil 5x5 ist wirklich, also da brauchst du eine halbe Stunde, um das auszurechnen. Und es kamen 2 5x5-Matrizen in dieser Klausur dran, die man hätte ausrechnen sollen. Und auch das, es ist wieder nur Plus- und Malrechnen im Wesentlichen. So, das ist kein wirklich tieferes Verständnis nötig dafür. Und wenn du diese drei Sachen machst, dieses Gram-Schmidt-Verfahren und diese 2 5x5-Matrizen, ist mindestens die Hälfte der Zeit rum. Zumindest, wenn man nicht so gut Kopfrechnen kann. Und deswegen, wie gesagt, fand ich es echt keine so schöne Klausur. Es kam dann tatsächlich der Satz von Kayley Hamilton, den man beweisen sollte, ohne Zwischenschritte, sondern wirklich die Theoreme selber ausformulieren. Das habe ich, glaube ich, halbwegs hinbekommen, weil ich den Satz halt wirklich sehr gut gelernt habe, aber habe ich auch definitiv nicht mit gerechnet, dass wir den so praktisch komplett ausformulieren sollen. Und noch so ein paar andere Beweise, den sogenannten Isomorphiesatz mussten wir beweisen, den ersten. Wir mussten beweisen, dass die Gruppe der der unitären Matrizen eine Untergruppe ist, der Matrizen insgesamt bei 2x2-Matrizen. Und halt ein paar kleinere Beweise noch. Das Endergebnis, würde ich sagen, von dieser Prüfung hängt jetzt sehr stark davon ab, wie früh ich bei diesen Rechnungen ausgestiegen bin. Also wie früh ist das nur noch Bullshit? So, das kann ich nicht einschätzen.
Das heißt, sie wird doppelt bewertet.
Ja.
Auf einer Skala von 1 Punkt, du hast es total verkackt, bis zu 10 Punkte, das wird annähernd eine 1,0 oder 1,1.
1,0 wäre die schlechteste Note.
Ja, aber
6,0 ist ja die beste.
Ja, dann halt 6,0. Also 10 ist das Beste und 1 ist das Schlechteste. Ja. Ich möchte einfach nur so ein bisschen ein, was einfach nur, was dein Gefühl sagt. Oder willst du es auf eine Note runterbrechen, wenn dir das einfacher?
Normalerweise würde ich sagen, es sollte eigentlich schon bestanden sein. Also eine 4 in dem Fall. Oder halt ungefähr die Hälfte der Punkte. Das wäre eine 5 von 10. Weil ich habe das Zeug ja verstanden, ich wusste, was ich mache und eigentlich müsste das reichen, würde ich sagen. Aber sicher kann ich es natürlich nicht sagen, weil, also ein richtiges Endergebnis ist, glaube ich, die Ausnahme. Aber das, um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, wie das anders möglich sein soll. Von daher, das ist echt die Prüfung, die ich am schwersten einschätzen kann, wie es gelaufen ist.
Dann kommen wir zur nächsten.
Ja.
Erzähl.
Ja, dann, nachdem diese Prüfung, wie gesagt, für alle ein bisschen ein kleiner Schock war.
Also es war nicht nur, dass du geschockt warst, sondern deinen Kommilitonen ging's.
Ja, Niemand hat mit diesen 5x5 Matrizen gerechnet. Niemand hat damit gerechnet, dass wir diesen Satz aus dem Nichts beweisen sollen. Das war schon auch deutlich schwieriger einfach als die Altklausuren aus den letzten Jahren.
Klingt jetzt so ein bisschen nach Jammerei. Okay.
Nee, das ist einfach, würde ich sagen, wirklich objektiv der Fall. Ich habe ja die alten Klausuren aus den Jahren davor gemacht und die waren einfach einfacher als die Prüfungen dieses Jahr. Ja, das ist einfach so. Ich sage nicht, dass sie zu schwer ist, weil das entscheiden ja am Ende die ProfessorInnen und es ist ja auch normal, dass nicht alle durchkommen. Aber sie war definitiv schwerer als die im letzten Jahr. Und ich persönlich hatte nicht das Gefühl, es war sehr viel Rechnerei und eher wenig Theorie. Und mir hätte das anders besser gelegen. Aber ja, es ist nicht unsere Aufgabe, natürlich zu entscheiden, was geprüft wird. Und am Ende wurden nur Sachen geprüft, die im Skript stehen. Also kann nicht sagen, dass es irgendwie extrem unfair war.
Aber bestünde denn die kleine Gefahr, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen versucht zu erzählen, dass es Dinge gibt, die dir sehr leicht fallen und Dinge, die du sagst, die nerven mich oder die kotzen mich eigentlich an, aber die gehören halt irgendwie trotzdem dazu. Besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass halt einfach Dinge, die dir in anderen physikalischen Bereichen dann halt dementsprechend einfacher fallen, dass es da etwas ist, weil es dir wirklich so wenig gefällt, dass es du dazu deswegen einen schwierigeren Zugang dazu findest, mehr Anstrengung leisten musst oder im Bildbild zu bleiben, eine Anzahl an Löffeln benötigst, die zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht zur Verfügung steht oder so?
Ja, also in dem Fall war es wirklich, ich bin halt nicht besonders gut im Kopf rechnen, so. Das war.
Ja, ich fand es halt spannend, weil du gesagt hast, bei den anderen Kommilitonen war es ähnlich. Ja. So, das würde ja eher für die Variante sprechen. Das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, wie konsumiert man Wissen, wie lernt man oder sonstiges, woraus fällt einem schwerer oder leichter. Weil es ist ja von Anfang an nicht dein Fachgebiet gewesen.
Ja.
So, und von daher wäre es ja eher untypisch, wenn du dort durchpflügen würdest, würdest du sagen, oh, das war richtig easy und alle anderen würden rumheulen. Gleichzeitig, wenn alle sich beschweren, du dich aber auch beschwerst, dann kann das ja wirklich durchweg zwar eine schwierige Prüfung sein, was sich dann aber in der Bewertung irgendwie ja auch wieder anders darstellt, oder?
Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Ich würde mal nicht vermuten, dass ich für gemessen am Schwierigkeitsgrad der Prüfung besonders schlecht war. Das glaube ich nicht. Und ich denke dann auch, dass es sich in der Bewertung ein Stück weit niederschlagen wird, dass die Prüfung einfach schwerer war als die aus den letzten Jahren. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf.
Gut, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest zum nächsten Datenanalyse.
Wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, das Fach, wo alle sagen, das ist total einfach, was ich persönlich von den Vorlesungen her eher ein schwierigeres Fach fand. Es ist deutlich, deutlich besser gelaufen als die Probeprüfung. Musste es ja auch. Ich würde am Schluss rückblickend sogar sagen, ja, es war doch die einfachste Prüfung. Anders als bei Informatik. Es ist tatsächlich eine Prüfung, die ich zum Großteil gelöst habe mit dem Zeug, das ich hochgeladen hatte zuvor. Was auch cool war, dass man sich das Setup vorher praktisch, man konnte erst alle Dateien öffnen, die man so brauchte, konnte sich zurechtlegen und dann erst, wenn man wollte, konnte man auf Los drücken und dann ging die Prüfung los.
Individuell?
Ja.
Wie wurde das gemessen, dass dann keiner zu lange schummelt? Man kriegt dann Signal oder?
Nee, der Computer ist dann ausgegangen, wenn die Zeit vorbei war.
Ah, okay.
Also die Zeit zählt praktisch für jede Person individuell runter. Und wenn man am Anfang ein bisschen später angefangen hat, hat man am Ende ein bisschen mehr Zeit.
Okay, aber es macht einen dann auch vielleicht schneller nervös gegenüber denen, die sofort schnell angefangen haben, wenn dann plötzlich um einen herum plötzlich alle Leute aufstehen, so, oder?
Ja, du wartest ja nicht noch eine halbe Stunde, sondern die gehen schon davon aus, ja okay, in den nächsten 5 Minuten irgendwie fängst du an.
So. Okay, also die Zeitunterstände sind nicht so groß, dass vorher jetzt noch jemand anfängt und sagt, so, ich nutze das jetzt noch und meditiere nochmal eine Viertelstunde oder so, das nicht.
Und sie lassen auch niemanden aufstehen, bevor nicht alle fertig sind.
Ah, okay. Ja. Okay, also kann ich mir das nicht so wie bei meiner Mathearbeit immer vorstellen, wo eigentlich, ich war immer entweder einer derjenigen, die sehr früh aufgestanden sind, weil ich aufgegeben habe, oder ich war einer, der noch bis zum Schluss saß, wo alle anderen schon draußen waren und ich saß noch mutterseelenallein in diesem Klassenraum.
Du darfst vorher rausgehen, aber in den letzten 15 Minuten darfst du nicht mehr rausgehen. Also wenn du nicht vor den letzten 15 Minuten abgegeben hast, dann bleibst du bis zum Ende sitzen. So.
Okay,
damit nicht am Ende das passiert, dass so viele Leute gleichzeitig irgendwie rausgehen. Und ich habe mir halt erst alle Tabs nebeneinander so zurecht geöffnet und habe, bevor ich auf Los gedrückt habe, Und,
aber das wurdest du im ersten Semester auch schon geprüft, deswegen zählt die nicht doppelt.
Im ersten Semester hat man Informatik, da hat man das Fach gar nicht. Fach hat man nur im zweiten Semester.
Aber es zählt dann trotzdem nicht doppelt,
nein,
weil man es im ersten Semester gar nicht hatte. Wenn du es im ersten Semester hattest und es wurde im ersten Semester nicht geprüft, dann zählt es jetzt doppelt.
Ja.
Okay, außer Mathe halt dann dreifach oder so.
Ja.
Alles klar. Okay.
Und ja, es waren wirklich zum Großteil Aufgaben, wo man einen riesigen Datensatz bekommt, also mit einem Datensatz, in den du nicht einfach reingucken kannst, um die Fragen zu beantworten. Und dein Datensatz hat halt dann irgendwie 10.000 Einträge oder so.
Mhm.
Und du kriegst Fragen zu dem Datensatz gestellt. Das geht.
Aus wie vielen Einträgen besteht der Datensatz oder so?
Das ist die einfachste Frage tatsächlich am Anfang in der Regel.
Okay.
Aus wie vielen Datenpunkten besteht der Datensatz? Über welche Messzeit wurde der Datensatz aufgenommen? Was ist der Durchschnittswert des Wertes, der dort gemessen wird? Was ist die Standardabweichung? Was ist die Varianz? Das sind so auch wieder so Einzeiler, weil die musst du ja nicht händisch ausrechnen, sondern du hast im Idealfall, also erstmal in Python gibt es Befehle, da gibst du ein np-var und dann kriegst du die Varianz raus. Und im Idealfall hast du für das alles auch schon einen Code geschrieben, den du nur noch copy-pasten musst. So.
Und das, das hat bei dir
ja
dir die Sicherheit verschafft, die du brauchst.
Ja.
So ein bisschen.
Und dann kommen eben ein paar etwas anspruchsvollere Aufgaben. Also dann geht es viel um Statistik und Wahrscheinlichkeiten. Man hat irgendwie ein Experiment beschrieben und soll doch mal
wie
sagen.
Wie wahrscheinlich ist denn das, dass du uns jetzt in die tiefsten Tiefen dieses Rabbit Holes noch rein
holst? Das ist nicht mein Rabbit Hole. Das
ist nicht dein Rabbit Hole? Nee.
Das sind dann halt, man hat verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen,
also
Normalverteilung, Poisson-Verteilung, Binomialverteilung, die für verschiedene Arten von Zufallsexperimenten relevant sind. Und dann sollte man halt wissen, wie berechnet man denn so die Kenngrößen von solchen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Satz von Bayes ist ja auch was man schon in der Schule hat, wenn man praktisch bedingte Wahrscheinlichkeiten hat, keine Ahnung, man hat einen Test auf eine bestimmte Krankheit und man weiß, wie weit die Krankheit in der Bevölkerung verbreitet ist. Und dann kriegst du ein positives Ergebnis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du trotzdem negativ bist? So, das kannst du berechnen, wenn du weißt, wie genau ist der Test, wie viele Menschen sind wirklich erkrankt. So. Und dann geht es halt nochmal noch einen Schritt weiter. Ja, okay, du hast jetzt einen Test gemacht, der ist positiv. Jetzt machst du einen zweiten Test, der ist wieder positiv. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit denn jetzt, dass du in Wahrheit negativ bist? Und solche Dinge halt. Auch dafür habe ich mir ein Programm schon geschrieben, weil ich mir sehr sicher war, dass der Satz von Bayes gefragt wird. Auch da musste ich nur noch die Zahlen eingeben und habe dann das Ergebnis ausgerechnet bekommen. Also auch da war meine Vorbereitung recht gut. Was das Schwierigste ist, würde ich sagen, in Datenanalyse ist, du kriegst einen Datensatz und du sollst eine Funktion finden, die den Datensatz beschreibt. Also praktisch die Parameter der Funktion, damit du praktisch eine Funktion hast, die möglichst genau vorhersagt, wie verhält sich dieser Datensatz denn.
Mhm.
Und es gibt am Ende nochmal einen Teil zu KI und Machine Learning, wo man ein neuronales Netz, also eine Art künstliches Mini-Gehirn trainiert, das auch komplexere Aufgaben lösen kann und das besser wird, wenn es diese Aufgaben wiederholt löst. Also das auf Basis von Daten lernen kann und bei dieser Aufgabe dadurch immer besser wird. So. Und auch da geht es dann darum, dass du das neuronale Netz so trainierst, dass es praktisch bestmögliche Performance erreicht. Das ist ziemlich cool. Damit haben wir zum Beispiel einmal in der Vorlesung, haben wir einem neuronalen Netz Daten gegeben von Titanic-Passagieren und also alle möglichen Daten, die so zur Verfügung waren über diese Personen und ob die Person überlebt hat oder nicht. Und man hat 80% praktisch der Passagiere genommen und hat dem neuronalen Netz diese Daten zur Verfügung gestellt, hat einen Modus eingegeben sozusagen, mit dem das neuronale Netz diese Daten lernen und verarbeiten und in eine Beziehung setzen soll. Und dann 20% der Passagiere hebt man sich auf als Testdatensatz sozusagen. Und dann hat man dem neuronalen Netz, das praktisch trainiert wurde auf diesen Daten, hat man dann diese 20% restliche Passagiere gegeben, aber ohne ihm zu sagen, ob sie überlebt haben oder nicht. Und praktisch, weil es aber auf den 80% Trainingsdaten so gut gelernt hat, kann das neuronale Netz dann praktisch für alle anderen Passagiere, wo es nicht weiß, ob sie überlebt haben oder nicht, das korrekt vorhersagen, ob sie überlebt haben oder nicht.
Okay.
Und das hat tatsächlich funktioniert. Also wenn du es dann vergleichst, hat das neuronale Netz tatsächlich fast immer, konnte es dir sagen, hat diese Person die Titanic überlebt oder nicht. Einfach auf Basis dieser vielen Daten, die es hatte.
Aber die Anzahl an Überlebenden war ja auch nicht sehr groß. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, dann ich suche die jungen, kräftigen Männer raus oder irgendwie sowas. Und dann.
Das reicht aber nicht. Damit allein kriegt man das
Nicht gelöst? Okay. Nee. Okay.
Also natürlich hast du eine recht hohe Präzision von, keine Ahnung, wahrscheinlich 70%, 80%, 90%, wenn du einfach immer konsequent sagst, sie hat nicht überlebt. Damit hast du sicherlich eine höhere Trefferquote, als wenn du 50-50 machst so. Aber es geht gerade darum, dass das neuronale Netz auch in den seltenen Fällen, wo eine Person überlebt hat, das in der Regel richtig vorhergesehen hat.
Krass. Im Anschluss ging es in, jetzt hätte ich fast gesagt, in die Paradedisziplin,
ja,
wo natürlich immer ja, so ein bisschen die Gefahr besteht, dass man dort so auf seinem hohen Ross einreitend in die Prüfung einem dann doch der ein oder andere.
Ja.
Du lachst schon. Du lachst schon. Wieso, was ist denn so lustig?
War echt ziemlich genau so. Also ich bin aus der Datenanalyseprüfung rausgegangen, war auch so, hey, war doch gar nicht so schlecht. Ich dachte, das war die schlechteste Prüfung. Also ich dachte vorher, das war die schlechteste Prüfung, aber ist doch voll super gelaufen. Jetzt nur noch Physik und dann halt so Analysis wird einzeln gewertet. Also ja, ich habe mich schon ein bisschen eigentlich gefühlt, als wäre die Sache im Großen und Ganzen schon geschafft. Weil ich in Physik wirklich extrem gut vorbereitet war. Ich habe, obwohl ich in Physik vorher schon gut war, habe ich in Physik echt trotzdem viel gelernt. Ich habe viele alte Klausuren gemacht und ich hatte nie Probleme mit den alten Klausuren. Ich habe die Klausuren alle in der Zeit lösen können und hatte immer einen Großteil richtig. Also wüsste ich jetzt nicht, warum das jetzt plötzlich in der Prüfung, in der echten Prüfung dann anders sein sollte. Ich habe mir selber eine Zusammenfassung auch geschrieben, in die ich recht viel Zeit gesteckt habe. Und in der ersten, im ersten Prüfungsblock hatte ich in Physik eine 5,5, also auch eine richtig gute Note. Und ich würde fast sagen, dieses Jahr Physik hat mir noch ein bisschen besser gelegen. Also eigentlich war ich mir, und Physik wird auch doppelt gezählt, weil es ja das Fach ist, das ich studiere. Also war ich mir echt sicher, okay, wenn jetzt Physik noch über die Bühne bringen und dann ist es eigentlich, ist es durch.
Ja.
Und ja, so war ich, nach der Prüfung war ich ja schon so, boah, ich freue mich jetzt richtig auf Physik. Und ich habe mich auch echt auf die Prüfung gefreut, weil das macht, man, I don't know, Dinge, die man gut kann, machen schon auch Spaß. So. Und ich habe dann mit der Prüfung angefangen und es war wirklich, also es war auch, es war nicht einfach so, also es war immer noch eine schwere Prüfung. Man musste sich konzentrieren. Und wie gesagt, ich habe ja auch viel gelernt so. Aber es war nichts, womit, es war nichts, was mich überrascht hat. So. Und ich wusste überall so, okay, was muss ich grob machen. Ich habe mich wieder an vielen Stellen verrechnet, das war aber klar und das ist auch nicht so schlimm, weil das Endergebnis gibt eher weniger Punkte, es gibt eher Punkte dafür, dass du den Rechenweg richtig hast. Und auch da sehr coole Themen so, also Physik 2 geht es vor allem um Elektrizität und Magnetismus und ein bisschen um spezielle Relativitätstheorie und gerade spezielle Relativitätstheorie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da geht es dann um diese, so ein bisschen um diese, also häufig werden dort Filmszenen aus Interstellar zum Beispiel aufgegriffen, weil es um diesen Effekt gibt, dass geht, dass bewegte Uhren langsamer gehen. Also dass wenn du, wobei in Interstellar ist es die Schwerkraft, aber das ist dann allgemeine Relativitätstheorie. In der speziellen ist es dann, geht es eher darum, du fliegst zum Beispiel, das war auch eine Aufgabe tatsächlich, eine Prüfungsaufgabe, du fliegst mit einem Raumschiff mit 80% der Lichtgeschwindigkeit zu einem Stern, der 10 Lichtjahre entfernt ist. Wie lange, wie viel Zeit vergeht während des Fluges praktisch an Bord? Und da muss man aufpassen, da darf man nicht einfach rechnen, ja, okay, das Licht fliegt ja mit 100%, braucht 10 Jahre, ich fliege mit 80%, das ist kein einfacher Dreisatz, sondern du musst berücksichtigen, dass die Zeit praktisch durch die hohe Geschwindigkeit an Bord anders vergeht als auf der Erde währenddessen, weil die Zeit eben gedehnt wird durch die schnelle Bewegung. Zeitdilatation nennt man sich das. Und solche Aufgaben kamen unter anderem dran. Und dann eben ganz viel elektrische und magnetische Felder berechnen, Schaltkreise, sowas.
Also alles so easy peasy Sachen. Kommen wir zum Punkt, 6,0 ist safe oder was?
Nee, nicht ganz. Weil ich tatsächlich, es gab 6 Aufgaben, beziehungsweise ja, auf dem Blatt stand, es gibt eine Multiple-Choice-Aufgabe, gefolgt von 5 Aufgaben. Und daraus wurde in meinem Kopf, es gibt 5 Aufgaben. Tatsächlich gibt es eben 6. Und die letzte Aufgabe habe ich dann sozusagen übersehen. Also ein ganzes ja, Blatt.
Ein ganzes Blatt.
Ein ganzes Blatt. Was natürlich sehr schlecht ist, weil von den 60 Punkten, die es insgesamt zu holen gibt, bleiben mir jetzt nur noch 49 zu holen. Hm. Und ich brauche 30 zum Bestehen. Und eigentlich gerne ein bisschen mehr, um vielleicht lineare Algebra auszugleichen. Und das dürfte damit sehr, sehr schwierig werden.
Und das ausgerechnet so in, ich will nicht sagen, wieder so ein typischer Fehler, aber eigentlich ist es ein typischer Fehler, so ein bisschen, ne?
Das ist ein absolut typischer Fehler.
Was ging da so in deiner Birne vor? Wann hast du es denn registriert?
Beim Abgeben.
Was meinst du jetzt beim Abgeben? Also du drückst da ja dann auf Senden quasi. Nee,
das war eine Papierprüfung.
Achso, das ist eine Papierprüfung.
Das heißt, das ist ja das Schlimme, die Aufgabe war auf der Rückseite vom letzten Blatt.
Das heißt, du hast abgegeben und dann hat er...
Habe praktisch, also die Zeit war rum und ich habe mein Papier genommen und dann habe ich es auf der Rückseite gesehen.
Oh Gott, was ging in dem Moment in deiner Birne vor?
Ja, scheiße. Also ich habe dann sehr schnell überschlagen, okay, wie viele Punkte sind das? Das habe ich noch schnell nachgeguckt, waren 11 von 60. Und dann habe ich sehr schnell in meinem Kopf praktisch gerechnet, okay, könnte es noch gereicht haben? Was bedeutet das insgesamt? Aber ich war extrem, extrem, extrem sauer auf mich selbst, weil ich ja dieses Studium praktisch auch nicht, ich meine, ich betrachte das nicht als einen Fehler, der nur mich betrifft, sondern ich betrachte es auch ein bisschen als, ich habe dort insgesamt meine Zukunftsplanung auf die total leichte Schulter genommen und habe dort einen extrem, extrem groben und plumpen Fehler gemacht, innerhalb eines Projektes, das nicht nur für mich wichtig ist, sondern für alles, was ich so vorhabe. Und das kann ich mir, glaube ich, nur verzeihen, wenn es trotzdem noch gereicht hat. Mal gucken.
Und musstest dich dann quasi mit der Schmach, will ich jetzt nicht sagen, aber mit ist ja schon im Kopf beschäftigt einen das Jahr, dann in die Woche stürzen vor der letzten Prüfung, welches dann auch das Fach war, wo du gesagt hast, das lerne ich in der letzten Woche.
Genau.
Das heißt, es war vom Kopf her schon auch wahrscheinlich nicht so easy going,
das
oder?
Das war die schlimmste Phase insgesamt, weil man halt wirklich man hatte diesen Schock und man hatte jetzt noch eine Woche für die letzte Prüfung zu lernen. Man wusste auch, man hat mit Physik jetzt nicht mehr diesen großen...
Man hat keinen Puffer sich aufgebaut. Ja. So ein gutes Gefühl, Physik wieder 5,5, alles klar.
Und ich habe halt wirklich Analysis, das muss man noch dazu wissen, ist das Fach, wo wir eine Liste bekommen mit Beweisen, die wir tatsächlich auswendig lernen sollen. Das sind 9 Stück, dafür 9 sehr lange, komplexe Beweise. Und die habe ich überhaupt nicht auswendig gelernt vorher. Die habe ich mir komplett für die letzte Woche genommen. Das heißt, ich muss dann in der letzten Woche, natürlich auch, wo man schon komplett hinüber ist eigentlich, also wo man die letzten Kraftreserven noch zusammennimmt, nach diesem Physikschock, der ja auch ein paar Tage einfach nachwirkt, den kann man nicht sofort abhaken, auch wenn man, ich habe es natürlich sehr stark versucht, es sofort abzuhaken und weiterzumachen. Ich habe auch am selben Tag noch weitergemacht, das haben tatsächlich die wenigsten gemacht, die meisten nehmen sich nach so einer Prüfung einen Tag, bevor sie weitermachen, also den Nachmittag halt nach der Prüfung. Ich habe nach der Physikprüfung bin ich nach Hause gefahren und habe weitergemacht an Analysis.
Alter.
Und ich würde sagen, ich habe es auf jeden Fall geschafft, es für diese Woche abzuhaken, weil ich habe sehr intensiv Analysis gelernt. Ich habe alle 9 Beweise in diesen 5 Tagen auswendig gelernt. Ich konnte sie in der Analysisprüfung fehlerfrei runterschreiben. Und ich würde sagen, auch einen großen Teil der Multiple-Choice-Fragen und sogar, und damit habe ich echt nicht gerechnet, der Rechenaufgaben in Analysis habe ich ganz gut hinbekommen. Bei den freien Beweisen, die wir praktisch selber während der Prüfung uns erarbeiten sollen, denke ich, habe ich es auch ganz in Ordnung gemacht. Also ich würde sagen, Analysis hat vielleicht ein bisschen was gerettet. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist nicht so, dass ich Analysis durch was anderes ausgleichen muss, sondern bestanden müsste es schon sein. Ob es ausreicht, um Physik und eventuell lineare Algebra auszugleichen, das weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen, unabhängig davon, wie es jetzt ausgegangen ist, würde ich sagen, bin ich mit diesem großen Fehler in Physik so gut umgegangen, wie es nur geht. Also ich habe es geschafft, den Fehler in Physik nicht meine Leistung in Analysis beeinträchtigen zu lassen. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht auszahlt. Aber das werden wir sehen, wenn die Ergebnisse kommen.
Das heißt, du würdest insgesamt über alle 4 Prüfungen hinweg jetzt nicht sagen, jo, safe bestanden, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du nachts schwitzend, jede Nacht schwitzend wach wirst, weil du sagst, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht.
Also ich werde schon manchmal nachts wach und denke, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. ich habe auch wirklich das ist wirklich kein Witz, ich bin einmal mitten in der Nacht aufgewacht und weil ich im Traum, also es war irgendwie so eine Mischung aus Traum und dann so bewusstem Nachdenken schon, aber ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe erstmal ChatGPT gefragt, geben gleichförmig bewegte, geladene Teilchen elektromagnetische Strahlung ab, weil das eine Multiple-Choice-Frage war und plötzlich wusste ich wieder, was meine Multiple-Choice-Antwort war in Physik. Und ich wusste, dass ich geschrieben habe, nein, sie geben keine Strahlung ab, wenn sie gleichförmig bewegt sind. Und das bin ich mitten in der Nacht um 3 irgendwie aus dem Nichts aufgewacht und musste ChatGPT fragen, ob das stimmt. Also es beschäftigt mich schon. Und wie gesagt, ich würde wirklich nicht sagen, eigentlich, abgesehen von diesem Fehler, ist die Prüfungsphase ganz in Ordnung gelaufen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Fehler in einer doppelt gewerteten Prüfung in Kombination dann mit einer sehr schwierigen linearen Algebra-Prüfung, dass das am Ende doch dafür sorgen könnte, dass es nicht reicht. Was extrem frustrierend wäre, weil wenn es nicht reicht, dann definitiv wegen dieses Fehlers. Ich würde es aber auch noch nicht komplett abschreiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Physikklausur vielleicht sonst ganz in Ordnung gelaufen ist, dass lineare Algebra vielleicht ein bisschen besser bewertet wird, dadurch, dass es eine sehr schwierige Prüfung war. Und dass es dann vielleicht doch noch reicht. Aber ich würde sagen, es ist echt 50-50.
Aber dein Gefühl sagt dir, oder das Gespräch aus dem Gespräch mit den anderen Kommilitonen heraus, dass es dann bei sehr vielen nicht reichen dürfte. Wenn ihr euch so insgesamt so austauscht und über den Schwierigkeitsgrad und was war die
richtige... Nein, Physik war keine besonders schwere Prüfung. Physik war eine ganz normale Prüfung, würde ich sagen. Die einzige Prüfung, die wirklich...
Wenn man alle Aufgaben macht, hätte man da also ganz gut abschneiden können.
Ja. Und ich glaube, die einzige Prüfung, die wirklich von allen durchweg als außergewöhnlich schwer betrachtet wurde, ist lineare Algebra.
Okay.
Deswegen hab ich da, wie gesagt, auch die Hoffnung, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mehr Punkte vielleicht für den Rechenweg kriegt, unabhängig davon, ob jetzt das Endergebnis stimmt. So. Weil ich mir echt bei einer Aufgabe kann ich mir echt nicht vorstellen, dass irgendjemand dort das korrekte Endergebnis raus hat. Aber ich weiß es nicht.
Ja, und nach der Prüfung bist du, glaube ich, das Wochenende noch da geblieben.
Ja.
Und bist aber dann jetzt bist du jetzt seit einer Woche daheim, oder? Ja, seit einer Woche quasi. Das ist jetzt die zweite Woche, wo du daheim bist. Wobei daheim auch nur heißt, dass du manchmal in deinem Bett liegst und ansonsten sehr, sehr viel unterwegs bist, aber auch schon wieder irgendwie gefühlt sehr fleißig bist. Zumindest sehe ich dich immer mit deiner Tasche, mit deinem Laptop unterwegs.
Ja, aber es tut sehr gut, nicht mein Remarkable mitnehmen zu müssen, sondern nur mein Laptop.
Okay.
Also ich bin ja auch niemand, der sich jetzt 3 Wochen, jetzt 3 Wochen gar nichts machen kann. Das funktioniert nicht. Und es geht auch tatsächlich gar nicht, weil ich war noch in Zürich, ja, ich war noch nicht mal zu Hause nach der letzten Prüfung, nach all dem, was mein Kopf da ja noch eigentlich zu verarbeiten hatte. Da habe ich die Meldung dann bekommen, morgens, dass feststeht, dass es ein US-amerikanisches Remake von Wochenendrebellen geben wird. Und damit ist klar, mir bleiben jetzt diese 3 Wochen, bleibt mir jetzt nicht viel Zeit, meinen Kopf zu zerbrechen über die Prüfungsergebnisse, was vielleicht auch ganz gut ist, weil ich jetzt schon wieder so viel anderes zu tun habe. Ein bisschen abwechslungsreiche Dinge. Denn, wie gesagt, es steht fest, das US-amerikanische Remake wird kommen. Ein Teil des Casts steht bereits fest. Und wir werden sicherlich jetzt nicht nur in der nächsten, sondern in einigen Radio-Rebell-Episoden in Zukunft dann noch über die Details sprechen und das, was das jetzt so bedeutet. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, was klar ist, dass das natürlich bedeutet, dass wir versuchen, diese Chance zu nutzen, um in den USA das zu erreichen, was wir hier in Deutschland teilweise schon erreicht haben. Und dass ich natürlich deswegen jetzt an einer englischen Homepage für Wochenendrebellen oder Weekend Rebels dann sitze, jetzt gerade. Ganz aktuell und dass jetzt meine 3 Wochen doch in Anspruch nimmt, darauf zu reagieren.
Okay. Und das ist wenn ich das aber richtig verstanden habe, für dich tatsächlich dann etwas, trotz der, obwohl es natürlich Arbeit ist, irgendwie ist es etwas, was der, was einfach mal wieder für deinen Kopf eine andere Herangehensweise erfordert. Also du hast das so irgendwie so beschrieben, als wäre das Urlaub, und ich habe gedacht, Alter, der hat in 3 Tagen dort in eine Webseite mehr Zeit investiert, als ich davor das Jahr in Wochenendrebellen. Wie würdest du das beschreiben? Einfach nur so, ja, so vom Gefühl her, dass ich das verstehe.
Es ist ein kurzfristiger oder eine Chance auf einen kurzfristigen Erfolg, um die Moral ein bisschen aufzubessern. Also alles, was man während des Semesters macht, zahlt sich vielleicht in 10 Jahren aus oder in bis ich irgendwas Neues mal in der Wissenschaft gefunden habe und das die Welt konkret besser macht, können 50 oder 100 Jahre vergehen. Ich weiß nicht mal, ob ich das noch erlebe. Das sind alles sehr, sehr, sehr langfristige Dinge. Und ich bin ja ein sehr starker Verfechter davon, dass langfristiges Denken wichtig ist und dass Erfolge, die in der Zukunft, die auf die Zukunft bauen, nicht weniger wichtig sind als kurzfristige. Aber trotzdem ist es natürlich sehr schön, an etwas arbeiten zu können, wovon man weiß, das tut jetzt akut etwas gegen das, was jetzt gerade falsch läuft, worunter jetzt gerade Menschen leiden, gerade in den USA. Es macht etwas gegen, es hat das Potenzial, etwas zu bewirken gegen den Horror, den ich während des Semesters immer nur zugucken konnte, wo ich während des Semesters immer nur abends in den Nachrichten nach 8 Stunden Lernen gesehen habe, das und das und das und das in den USA passiert. Auch dazu werden wir in einer kommenden Episode sicherlich mal im Detail sprechen, aber es ist ja wahrscheinlich allen soweit klar, dass die US-amerikanische Regierung letztlich einen Krieg gegen AutistInnen im eigenen Land führt, indem es Autismus eben zu einer Seuche, zu einer Epidemie erklärt hat, die es einzudämmen und im besten Fall auch auszurotten gilt, die eine große propagandistische Suche nach der vermeintlichen Ursache angestoßen haben. Und mit der Ursache, die dann bekannt gegeben werden soll, folgt natürlich wahrscheinlich auch gleich der Vorschlag für die Lösung des Problems. Haben dann gleichzeitig immer noch Organisationen wie Autism Speaks, die aktiv arbeiten an der Ausrottung von Autismus. Und wir haben Sätze und Ideen vom US-amerikanischen Gesundheitsminister, von sogenannten, in Anführungszeichen, Wellness-Farms, wo sie dann fernab der Zivilisation ohne Medikamente, ohne Bildschirme arbeiten sollen. Und dass AutistInnen ja niemals Steuern bezahlen würden, das sind alles, also ich weiß nicht, wie da nicht alle Alarmglocken schrillen können. Das kennt man aus der Geschichte sehr gut. Und AutistInnen in den USA sind wie viele andere Minderheiten auch. Und nichtsdestotrotz hat gerade der US-Gesundheitsminister doch eine beängstigende Obsession mit dem Thema Autismus, sind in großer Gefahr. Und mit dem, was wir jetzt tun, beziehungsweise was, woran ich aktuell arbeite, kann man ganz akut und kurzfristig den Menschen im Hier und Jetzt in den USA vielleicht helfen. Und das ist natürlich Arbeit, aber das tut doch sehr gut.
Ist das, kannst du das, den aktivistischen, also ich stelle es mir immer sehr, 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 sehr schwierig vor. Ich meine, du engagierst dich für die nachhaltige Wasserversorgung in Ostafrika. Das ist etwas, was bei dir ja aus der Logik entsprungen ist insgesamt, dass es für dich unvorstellbar war, dass es so ist, ja, dass es auf diesem Planeten, wo du lebst, noch Menschen gibt, die halt keinen Zugang zu was haben. Aber es ist ja trotzdem ein Thema, was aus einer anderen Perspektive, du bist nicht Betroffener, ganz im Gegenteil, du bist in einer sehr, sehr privilegierten Situation, dass du Wasser, wann auch immer, wo auch immer, immer Zugriff hast. Bei diesem Thema und den wirklich widerwärtigen Plänen und Aussagen von Kennedy und Konsorten, ist es aber ja auch ein Thema, was dich viel näher persönlich berührt irgendwo so. Wie beeinflusst das deinen aktivistischen Part in den unterschiedlichen Thematiken?
Also ich spreche natürlich aus einer anderen Perspektive darüber, weil es ja ein Angriff auf das Existenzrecht einer Minderheit ist, der ich selbst angehöre. Dementsprechend habe ich natürlich eine andere Perspektive darüber zu sprechen. Vielleicht hat meine Stimme auch sicherlich nochmal ein anderes Gewicht, wenn ich einfach zum Kreis natürlich nicht der Betroffenen in den USA aktuell. Ich lebe glücklicherweise nicht in einem Land mit einer faschistischen Regierung derzeit. Ich lebe auch in einem Land mit einer sehr schlechten Regierung, aber nicht mit einer Regierung, die die Minderheit, zu der ich gehöre, ausrotten möchte. Zumindest noch nicht in einem solchen Land. Und nichtsdestotrotz gehöre ich ja dieser Minderheit an, und die es ist ja doch so, dass man sich häufig dann innerhalb einer Minderheit doch ein wenig identifiziert mit anderen Menschen, auch wenn die autistische Community ja genauso heterogen ist letztlich wie die Bevölkerung, wie die neurotypische Bevölkerung. Nichtsdestotrotz haben wir doch alle ein Stück weit gemeinsam, dass wir eben Teil einer Minderheit sind und einer in den USA eben gerade verfolgten und bedrohten Minderheit. Gleichzeitig habe ich im Kopf natürlich, dass das, was in den USA passiert, auch hier passieren kann. Das ist genau dieselben Kräfte, die in den USA jetzt Erfolg haben, hier auch gibt, die auch nicht unerfolgreich sind. Ich habe gleichzeitig aber auch noch das Wissen, dass ich hier jederzeit weg kann, wenn ich das möchte. Das können viele Menschen in den USA ja so nicht. Und auch viele Menschen hier können das so nicht. Von daher würde ich auch dort sagen, ich kenne natürlich Diskriminierung wegen meines Autismus. Ich kenne auch Gefahr und Bedrohung wegen meines Autismus. Ich weiß aber, dass ich niemals gezwungen sein werde, in einem Land zu leben, das meine Minderheit auslöschen möchte. Also wenn, sobald das der Fall ist, gehe ich so. Das können ja nicht alle Menschen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich parallel dazu, dass ich eben Teil der Gruppe bin, um die es geht, habe ich doch trotzdem auch noch die zweite Perspektive, dass es eben nicht nur ein Angriff auf das Existenzrecht einer Minderheit ist, der ich angehöre, sondern auch eine Gefahr für die Menschheit als Ganzes. Weil das Ziel sind eben nicht nur AutistInnen als Personen, sondern die kognitive Diversität der Menschheit als Ganzes. Ja? Dort wird der Fakt angegriffen, dass Diversität, kognitive Diversität eine Stärke ist der Menschheit. Und das ist ja keine Phrase. Viele benutzen dieses Vielfalt ist unsere Stärke. Das wird häufig so dahergesagt als Phrase. Aber das ist ja ein Fakt. Vielfalt ist wirklich unsere Stärke. Ja, wir funktionieren nicht wie ein Ameisenstaat, in dem Gehorsam und Disziplin die wichtigen Eigenschaften sind, sondern die Stärke der Menschheit ist ohne jeden Zweifel ihre Unterschiedlichkeit, ihre innere Verschiedenheit. Und wer unsere kognitive Vielfalt angreift, indem ja, lebende AutistInnen, wenn möglich, dazu gebracht werden sollen, ihren Autismus so zu unterdrücken, dass es sie im Zweifel bricht oder gar in den Suizid treibt, sie aber auf jeden Fall kein aktiver Part dieser Gesellschaft sein dürfen, und AutistInnen, die noch nicht geboren sind, am besten auch erst gar nicht geboren werden sollen, worauf ja diese Gendatenbanken und die Forschung an pränatalen Gentests auf Autismus abzielen, wenn das so erfolgreich ist, dann ist das ein Problem für mich sicherlich, weil je weniger AutistInnen es gibt, wenn keine AutistInnen mehr geboren werden, dann hat sich auch die Frage nach Inklusion natürlich mehr oder weniger erledigt. Ja, man löst das Problem nicht, indem man die Barrieren abbaut, sondern indem man einfach die Menschengruppen abbaut, die sie brauchen. So. Zugleich ist es aber auch ein Problem für neurotypische Menschen, weil auch neurotypische Menschen wollen und können langfristig nicht in einer Welt ohne kognitive Diversität überleben. Also auch hier geht es mir nicht nur um mich und andere AutistInnen, aber auch, wie immer in meinem Kopf, um die langfristige Zukunft der Menschheit als Ganzes, die bedroht wird durch diese Menschen. Ja, also das, was Kennedy und Konsorten machen, das ist eben nicht nur gerichtet gegen AutistInnen, gegen diese Gruppe, der ich angehöre, sondern das ist Verrat an der gesamten Menschheit, weil eine Ressource, die für uns ebenso wichtig ist wie zum Beispiel biologische Vielfalt, nämlich die kognitive Vielfalt, die wird angegriffen, und damit riskieren diese Menschen, uns in eine wirklich dystopische Zukunft zu stürzen, in der wir eine Art kognitive Einöde haben und in der wir somit stagnieren würden. Das war immer so, das war immer in der Geschichte, wenn Gesellschaften versucht haben, wenn Gesellschaften der Meinung waren, sie wären zu verschieden und sie müssten ihre Diversität irgendwie reduzieren, indem sie Bevölkerungsgruppen oder Gelehrte oder Menschen, die in irgendeiner Form anders denken, vertreiben oder ermorden, dann hat das immer zum Niedergang dieser Hochkulturen geführt. Und genau das droht uns jetzt auch, wenn jetzt die Politik eine solche Obsession mit Autismus und Neurodivergenzen entwickelt.
Ja, gruselig. Jetzt haben wir so ein gruseliges Thema zum Abschluss, was ja mehr als doppelt kacke
ist. Ja, aber es ist ein Thema, auf das wir jetzt einen Einfluss haben. Es ist ja etwas, wo wir jetzt...
Also du siehst es gar nicht als gruseliges Abschlussthema, weil du sagst, gruseliges Abschlussthema wäre es... Also es ist natürlich trotzdem ein gruseliges Abschlussthema, aber es überwiegt dann schon doch wieder auch die Möglichkeit, gegebenenfalls positiv in irgendeiner Art und Weise Einfluss
zu nehmen. Ich würde jetzt natürlich nicht sagen, also ich habe ja jetzt 3 Wochen Zeit, das heißt, ich würde sagen, ich habe das Problem gelöst.
Ja, ja, schon klar, aber, das habe ich schon verstanden.
Aber ja, jetzt ich arbeite daran jetzt, an diesem Thema, und ich traue mir schon zu, dort einen Unterschied zu machen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für mich in der ersten Hälfte sehr schwer zu verarbeitende Podcast-Folge. Und mit einem nicht nur positiven Abschluss, aber es stimmt mich sehr froh, dass du da weiterhin auf Attacke eingestellt bist. Und ich sehe es ja, was du neben der englischen Seite hier schon wieder alles anstößt, machst und tust und Planung, aber das ist vielleicht doch erstmal etwas, was wir in der nächsten Folge mal so im Detail ausarbeiten können, was in deinem kleinen Köpfchen da schon wieder alles rumschwirrte oder beziehungsweise an konkreten Projekten jetzt demnächst angegangen wird.